Deutschlandfunk. Der Tag.
The Nobel Peace Prize for 2022 to one individual and two organizations. The Peace Prize laureates represent civil society in their home countries. They have for many years promoted the right to criticize power and protect the fundamental rights of citizens.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine. Und zwar an eine Einzelperson, den inhaftierten Belarussen Alis Bialyatsky, und zwei Organisationen, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Rights. Wer sind diese Preisträger und wie kann vor allem in Belarus und Russland überhaupt noch Arbeit für Freiheit und Menschenrechte gemacht werden, trotz Verboten, Verhaftungen und Drohungen? Das bespreche ich gleich mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Und dann gucken wir in dieser Folge auch nach Niedersachsen.
Rot-Grün hatten wir schon mal und wir wollen kein Rot-Grün. Und das Schlimmste, was für dieses Land passieren könnte, wäre, dass wir nach dem 9. Oktober eine Ampel bekämen.
Das Risiko der Atomkraft bleibt hoch. Und gleichzeitig hat es kaum einen Nutzen.
Bereits vorher hatten wir in Deutschland die höchsten Strompreise aufgrund der verfehlten Energiepolitik von den Grünen, denen die Ampelparteien hinterhergelaufen sind.
Man hört es ganz deutlich, das ist so richtig schönes Wahlkampfgetöse. Am Sonntag wird in Niedersachsen gewählt. Natürlich alles überschattet von der allgemeinen Krise in Deutschland, der Inflation, vor allem der Energiekrise. Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent, erzählt uns gleich, wie die Ausgangslage ist und wie er den Wahlkampf und die Debatten erlebt hat. Das sind die Themen heute in der Tag am 7. Oktober mit Josephine Schulz. Hi. Mit der Vergabe des Friedensnobelpreises, das kann man sicher so interpretieren, setzt die Akademie ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg. Aber nicht, indem sie speziell nur Menschen oder Gruppen aus der Ukraine auszeichnet, sondern eben auch die, die sich in Russland und in Belarus trotz massiver Unterdrückung seit langem für Menschenrechte und Freiheit stark machen und staatliche Verbrechen aufarbeiten. Und diese Aktivisten, diese Gruppen riskieren dabei ihr eigenes Leben, ihre eigene Freiheit, was man auch gut daran sehen kann, dass die Preisträger aus Belarus und Russland einerseits im Gefängnis sitzen, andererseits verboten sind. Sabine Adler ist ja hier im Podcast schon bekannt als langjährige Kennerin der Region. Sie war dort lange Korrespondentin und kennt auch die zivilgesellschaftlichen Strukturen in der Ukraine, in Russland und Belarus sehr gut. Hallo Sabine.
Hallo.
Sabine, was war dein Gedanke zu dieser Entscheidung? Ist das ein gutes Zeichen, diesen Preis sozusagen aufzuteilen zwischen Menschenrechtlern aus Russland, Belarus und der Ukraine und jetzt vielleicht nicht zum Beispiel nur an Akteure aus der Ukraine zu vergeben?
Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, es ist auch ein richtiges Zeichen, denn das sind alles drei Organisationen, die so lange schon sich für Menschenrechte einsetzen und die letzten Endes eigentlich aus derselben Bewegung hervorgegangen sind, nämlich aus der Dissidentenbewegung in der Sowjetunion. Und das sieht man auf dem ersten Blick vielleicht bei Alexandra Matwitschuk aus der Ukraine mit ihrem Zentrum für bürgerliche Freiheit nicht so aus. Sie ist erst 39 Jahre alt und sie hat das Zentrum 2007 gegründet, aber sie stammt aus einer Dissidentenfamilie. Und wenn wir Alis Bialyatsky anschauen, den weißrussischen Menschenrechtler, der hat seine Organisation 1996 gegründet und Memorial ist die älteste Organisation 1988. Also sie kommen sozusagen, sie haben die gleichen Wurzeln, sie treten für das Gleiche ein. Aber es ist richtig, man kann das auch anders sehen. Es ist auch nicht unumstritten, zum Beispiel in der Ukraine. Da gibt es durchaus Protest dagegen, dass man die Ukraine mit diesen Ländern, Russland und Belarus, quasi in einen Topf wirft. Aber ich sehe das nicht so. Ich finde, da gibt es doch große Unterschiede.
Du hast jetzt alle drei schon mal angesprochen. Wenn wir gucken, wer diese drei Preisträger sind, also die russische Menschenrechtsorganisation Memorial ist sicher den meisten ein Begriff, die beiden anderen Preisträger jetzt vielleicht nicht zwangsläufig. Wenn wir mal mit Alis Bialyatsky anfangen, der ja in Belarus inhaftiert ist, wer ist er?
Er ist jemand, der schon so lange kämpft dafür, dass Belarus anders mit Andersdenkenden umgeht. Und er hat da immer ganz besonders im Blickpunkt gehabt die politischen Gefangenen. Denn Belarus vollstreckt die Todesstrafe als einziges Land in Europa. Und wer in ein belarussisches Gefängnis kommt, der hat eben ab einem bestimmten Strafmaß auch damit zu rechnen. Und er hat für die Freiheit der politischen Gefangenen und gegen die Abschaffung der Todesstrafe gekämpft, als Belarus vor allem damit in Verbindung gebracht worden ist, immer wieder seit Lukaschenkos Herrschaft, ist in der Europäischen Union der Umgang mit dem belarussischen Regime genau davon abhängig gemacht worden. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, im Moment sind 1300 politische Gefangene in den Lagern bzw. Haftanstalten und es waren mal ungefähr ein Dutzend, manchmal waren es 5 mal 7 Leute. Aber immer war das für die Europäische Union ein ganz wichtiger Punkt, mit diesem Regime sehr hart ins Gericht zu gehen, weil wir in Europa es nicht hinnehmen wollten und durften, dass in Belarus Menschen erschossen werden für ihre anders lautende politische Überzeugung, als das dem Regime recht ist. Und Ales Bialatski ist selber mehrfach in Haft gewesen. Er sitzt auch aktuell im Gefängnis mit noch 5 weiteren Aktivisten. Und er ist sicherlich jemand, der das unbedingt verdient, diese Auszeichnung, die auch ganz ungeachtet, ob gerade die internationale Aufmerksamkeit auf Belarus, auf seine Tätigkeit liegt oder nicht, sie einfach immer fortgeführt hat, weil er immer für diese Menschen auch da war.
Weil du jetzt sagst, er sitzt auch selber gerade im Gefängnis. Weiß man denn da irgendwas? Also hört man auch aus dem Gefängnis heraus noch irgendwas von ihm? Weiß man, ob er weiter tätig sein kann danach?
Er kann es nicht, denn die Organisation wurde als extremistisch eingestuft. Sie wurde verboten und diese extremistische Einstufung, das ist etwas Hochgefährliches in Belarus wie auch in Russland. Das hat sich Lukaschenko von Präsident Putin sehr gut abgeguckt. Es ist eine Einstufung, die die Strafen umso martialischer ausfallen lassen, sowohl was Haftstrafen angeht und bei Belarus muss man noch mit was viel Schlimmerem rechnen. Und die Organisation ist, soweit die Aktivisten, die ja angehört haben, im Ausland, wenn sie also eben noch nicht im Gefängnis sitzen in Belarus. Und die Haftbedingungen, die sind denkbar schlecht. Es ist von Zwangsarbeit die Rede. Es ist von Folter, von unterlassener medizinischer Hilfeleistung die Rede. Und man hat das vor allem im Zusammenhang mit den Demonstrationen nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen sehr häufig gehört von Menschen, die dort eingesperrt worden sind, wie überfüllt die Gefängnisse waren. Und solche Haftzahlen, solche große Anzahl von Häftlingen hatte man überhaupt noch nie in Belarus.
Okay, wenn wir mal auf den Preisträger aus der Ukraine schauen, das Center for Civil Liberties. Wie genau sieht deren Arbeit aus? Also die hat sich ja wahrscheinlich mit dem russischen Angriffskrieg auch dramatisch verändert.
Ja, sie hat sich dramatisch verändert und auch wieder nicht verändert. Also gegründet wurde diese Organisation, ich sagte schon, von Alexandra Matwitschuk. Es ist praktisch eine Organisation, die zum allerüberwiegenden Teil von Frauen geführt wird. Die Arbeit wird von Frauen geleistet und das eben seit 2007. Und diese Aktivistinnen sind allesamt Juristinnen, die sich verschrieben haben der Einhaltung der bürgerlichen Freiheiten. In der Ukraine ist die Menschenrechtssituation eine komplett andere. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Ähnlichkeiten in den besetzten Gebieten in der Ostukraine, also dort, wo Moskaus Statthalter eigene Regime errichtet haben in der sogenannten Luhansker und Donetsker Volksrepublik. Dort gibt es illegale Gefängnisse, dort gibt es Folter, dort werden Andersdenkende schikaniert. Also es herrscht das Unrecht. Aber das gilt ja nicht für den Rest der Ukraine bis zu dem Angriffskrieg am 24. Februar. Und Alexandra Matwitschuk hat sich als Juristin vor allem auch einen Namen gemacht, ganz früh schon, weil sie mit ihrer Organisation zum Beispiel auch an der Erarbeitung von Gesetzen für die ukrainische Gesellschaft immer beteiligt war. Sie hat also geschaut, wo werden individuelle Freiheitsrechte beschränkt, wo sind sie nicht, wo stehen sie nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen an eine demokratische Gesellschaft. Und sie hat da jeweils also richtige Pionierarbeit geleistet mit ihren Mitstreiterinnen. Und dann hat sie, das war ein Teil der wirklich sehr, sehr wichtigen Arbeit, die sie geleistet hat. Der andere Teil war, immer auch zu gucken, wo sind denn ukrainische Beamte, wo ist die Regierung, wo sind überhaupt irgendwelche Amtsträger dabei, individuelle Freiheiten zu beschneiden gegen das Gesetz, wo herrscht Korruption und wo ist es sozusagen im System angelegt, dass man nicht juristisch gegen solche Gesetzesübertretungen, Amtsanmaßungen ankommt. Und dann dieses wichtige Feld eben der individuellen Freiheitsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ostukraine und auch mit dem großen Angriffskrieg jetzt. Da dokumentiert das Zentrum, soweit es irgendwie kann, die Menschenrechtsverletzungen, die begangen wurden. Und vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Sie haben immer auch geschaut, wo sind eigentlich Aktivisten und auch Journalisten in Bedrängnis geraten von ukrainischer Seite? Wo hat es da ganz klar auch Menschenrechtsverletzungen gegen ukrainische Staatsbürger durch ukrainische Amtsträger gegeben?
Genau, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, wie in so einer Kriegssituation, also dass dieses sich einsetzen für demokratische Strukturen, für eine lebendige Zivilgesellschaft, das ist ja in der Regel was, was auch kritisch gegen die eigene staatliche Autorität geht. Ob man das jetzt in dieser Kriegssituation noch weitermacht oder ob man jetzt sagt, alle Probleme, die wir hier in unserem eigenen Land haben, vielleicht mit Demokratie und Freiheitsrechten, die stellt man jetzt in so einer Situation erstmal einen Schritt zurück.
In der Strafverfolgung ist das sicherlich der Fall, weil es einfach ein zu großer Kraftakt ist, jetzt sowohl diese sehr, sehr häufigen Menschenrechtsverletzungen überhaupt erstmal zu dokumentieren, also alles Beweismaterial zu sichern, zusammenzufassen, zu ordnen. Und sie haben sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, das mit den unterschiedlichen Organisationen gemeinsam zu tun, dass also Arbeit auf der einen Seite nicht doppelt gemacht wird, auf der anderen Seite aber so viel dokumentiert wird wie möglich, um eben nach dem Krieg zum Beispiel bei einem internationalen Kriegsverbrechertribunal solche Dinge zur Sprache zu bringen. Was die Haltung der eigenen Regierung im Krieg gegenüber angeht, da ist es zwar so, dass die Ukraine jetzt natürlich solidarisch versucht zusammenzustehen. Andererseits sind Menschenrechtsverletzungen Menschenrechtsverletzungen. Und wenn sie von der eigenen ukrainischen Armee oder den Streitkräften begangen werden, dann werden auch die dokumentiert.
Dann kommen wir mal zum dritten Preisträger der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die ist sehr bekannt, setzt sich seit über 30 Jahren ein für Menschenrechte und die Aufarbeitung von sowjetischem Unrecht. Das hast du schon gesagt. Aber offiziell ist sie ja jetzt in Russland verboten oder aufgelöst. Was ist denn trotz dieses Verbots überhaupt noch übrig von Memorial?
Also es gibt einzelne Organisationen in einzelnen Orten und das ist dann zum Teil eine sehr, sehr spezielle Arbeit, die da erfolgt. Das ist im Wesentlichen Geschichtsaufarbeitung. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass Memorial seit Beginn der Tätigkeit 1988 versucht hat, erstmal die Opfer des stalinschen Unrechtsregimes, also des stalinschen Terrors seit 1937 mit diesem umfangreichen Gulag-Straflagersystem zu erfassen, ihnen ein Gesicht, einen Namen zu geben, auch Biografien zusammenzutragen, zum Beispiel Briefe und alles Material, was also diese Opfer irgendwie, was ihnen zuzuordnen ist, auch festzuhalten, zu erfassen, zusammenzuführen. Die Organisation ist deshalb so früh in den Fokus geraten, weil Präsident Putin sehr, sehr früh angefangen hat, als Präsident ein neues Geschichtsbild zu verordnen. Und dieses Geschichtsbild sollte heißen, es wird nicht am Sieg im großen Vaterländischen Krieg gekratzt. Und da ist Memorial sehr anders unterwegs, weil Memorial sagt, dieser Kampf gegen die Nazis, gegen den Faschismus in der Sowjetunion. Das war ein ganz wichtiger Kampf, den hat die Rote Armee, den hat auch das sowjetische Volk gemeinsam übrigens und nicht nur das russische gemeinsam geführt. Aber während dieses Kampfes sind sehr viele falsche Entscheidungen gefällt worden, die auf Kosten der einfachen Soldaten gegangen sind und die dieses einzelne Menschenleben der Soldaten einfach verheizt haben. Mhm. Also Memorial hat sich dafür eingesetzt, eben eine kritische Geschichtsaufarbeitung zu machen. Und das hat Präsident Putin konterkariert. Er hat das also gesetzlich untersagen lassen, dass an diesem großartigen Sieg irgendwie gekratzt wird. Und das hatte zur Konsequenz, dass wir jetzt als Kriegsbegründung für den Krieg gegen die Ukraine eben zum Beispiel den Kampf gegen den Faschismus von Putin als Kriegsziel erzählt bekommen.
Aber es war ja auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, immer eine Organisation, die neben dieser kritischen Geschichtsaufarbeitung auch aktuelle Menschenrechtsverletzungen angeprangert hat. Können Sie das noch irgendwie machen in Russland? Findet das unterm Radar noch in kleineren Formen statt oder ist das quasi alles dahin?
Das findet unterm Radar statt und findet zum Beispiel in Tschetschenien statt. In Tschetschenien durch diese beiden Kriege, von denen der zweite Tschetschenienkrieg 1999 bis 2005 von Putin geführt wurde. In dieser Teilrepublik, dieser russischen Teilrepublik Tschetschenien, werden unter der Ägide von Ramzan Kadyrov, dem dortigen Präsidenten, der von Putin geschützt und gefördert wird, unglaubliche Menschenrechtsverbrechen begangen bis zum heutigen Tag. Da wird gemordet, in Folterkellern werden Menschen gefangen gehalten. Und es gibt Organisationen, und zu denen gehört eben Memorial auch, die diese Menschenrechtsverletzungen immer wieder ganz aktuell thematisiert haben und vor allem erfasst haben. Und auch versucht haben, den Opfern zu helfen, was ganz wichtig ist und auch gar nicht so einfach ist. Und das ist aber eine Arbeit, die natürlich in diesem heutigen Russland noch mal schwerer ist. Und es ist auch so, dass mittlerweile ja Memorial selbst verboten wurde. Also diese Gesellschaft wurde 2013 als allererste überhaupt als sogenannter ausländischer Agent gelistet. Und ist seit dem vorigen Jahr ganz und gar verboten in Russland, sodass also die wichtigsten Aktivisten eigentlich im Ausland leben. Und das, was jetzt noch stattfindet, findet eben tatsächlich im Verborgenen beziehungsweise in ganz, ganz kleinem Kreis auf lokaler Ebene statt.
Und diese Aktivisten, das ist ja auch in Belarus der Fall, dass viele Aktivisten, viele Oppositionelle ins Exil gegangen sind und dann versuchen, die Arbeit aus anderen Ländern fortzusetzen. Was ist dein Eindruck, wie sehr kann man so eine Oppositionsarbeit auch aus dem Ausland machen?
Also ganz wichtig ist, dass die Strukturen erhalten bleiben. Und was auch noch wichtig ist, gerade im Fall von Memorial, Memorial hat ein riesiges Archiv, dass irgendjemand versucht, dieses große Archiv zu sichern und was gesichert ist, zu ordnen und eine neue Heimstatt dafür zu finden, eben im Ausland, dass diese Arbeit nicht völlig umsonst und völlig vergebens war. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwer und man ist vor allem darauf angewiesen, dass man Informationen bekommt von den Menschen, die vor Ort solche Vorgänge beobachten, die mutig genug sind, sich mit Aktivisten von Memorial oder von anderen Organisationen wie Vjasna aus Belarus in Verbindung zu setzen und sie mit Informationen zu versorgen, damit eben solche Verbrechen dokumentiert werden.
Sabine, ganz kurz noch zum Schluss, weil uns, glaube ich, gleich die Leitung abrauscht. Was glaubst du, wie wichtig ist dieser Preis für die Preisträger? Also bringt denen das irgendwas? Ist das tatsächlich eine moralische Unterstützung?
Das ist es unbedingt und ich würde auch sagen, dass sie über diese Preisträger weit hinausgeht, weil sie nämlich eins unterstreicht, es gibt Menschen, die eine so derartig kleinteilige Arbeit, die kaum jemand über Jahre und Jahrzehnte bemerkt hat, einfach unermüdlich fortsetzen und die sich wirklich für den einzelnen Menschen, für das Individuum, für die einzelnen Personen jeweils ihre Rechte und auch ihre Möglichkeiten, sich zu verteidigen, eingesetzt haben. Das heißt, das ist so richtige Sisyphus-Arbeit, die da geleistet wurde. Und also ich finde das wirklich nur zu richtig und zu bewundernswert, dass sie diese Arbeit leisten. Und das macht auch Mut weltweit für andere Organisationen, die da unterwegs sind.
Sabine, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dir.
Gerne.
In normalen Zeiten, da geht es ja bei Landtagswahlen auch immer viel um Themen, die wirklich Ländersache sind. Also was läuft in der Bildung schief zum Beispiel. Aber es sind eben keine wirklich normalen Zeiten durch den russischen Angriffskrieg und die Folgen, vor allem die Inflation und die Energiekrise. Da rutschen dann auch mal schnell einige Themen in den Hintergrund. Und dann ist natürlich so eine Landtagswahl überschattet von dem ganzen Krisenmanagement, das eigentlich mehr in Berlin passiert. Was bedeutet das für die Parteien und die Kandidaten in Niedersachsen? Wie ist die Stimmung da jetzt, 2 Tage vor der Landtagswahl? Das kann natürlich am besten unser Landeskorrespondent Bastian Brandau erzählen. Der ist schon seit Wochen unterwegs in Niedersachsen und hat ganz viele Menschen getroffen und Reportagen dazu gemacht. Hallo Bastian.
Hallo.
Genau, lass uns doch erstmal auf die Ausgangslage gucken, wie die Parteien so dastehen. Also die SPD mit Ministerpräsident Stefan Weil, die sind ja in den Umfragen bisher an der Spitze mit knapp über 30%. Wenn man sich das Ganze jetzt auf Bundesebene anguckt, dann läuft es da für die SPD eher nicht so dolle. Generell ist die Zufriedenheit mit der Ampelregierung ja relativ im Keller. Kannst du dir erklären, woran das liegt, dass die SPD in Niedersachsen noch so verhältnismäßig stark ist? Also sind die Leute da einfach riesige Stefan Weil-Fans?
Ja, vielleicht auch nicht alle, aber natürlich liegt es, glaube ich, oder würden viele sagen, das so einschätzen, dass es am Ministerpräsidenten liegt, der das eben schon sehr lange macht, dadurch sehr bekannt ist und das eben nach Meinung von vielen auch sehr gut gemacht hat. Gerade in der Pandemie hat er das doch sehr vorsichtig gemacht und da, ja, würde ich sagen, ist schon ein großes Vertrauen da. Also wenn es hier eine Direktwahl wäre, dann wäre das eine ganz klare Sache für Stefan Weil von der SPD, genau, und damit kann er sich sozusagen vom Bundestrend absetzen und wohl, wenn ich das richtig verstanden habe von den Prozentzahlen, gibt es so, man rechnet ein paar Prozent, wenn da eben der Ministerpräsident tritt, also den Amtsbonus und hier liegt die SPD aber noch darüber hinaus, also Amtsbonus plus Stefan-Weil-Bonus, könnte man sagen.
Okay, und bei den Grünen, wenn man jetzt nochmal auf die Bundesebene guckt, die stehen ja auch ziemlich unter Beschuss, gerade Robert Habeck und alles, was da in Sachen Energie aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Wie wirkt sich das aus in Niedersachsen? Also hat die das jetzt geschwächt oder ist das da auch relativ losgelöst wie vielleicht bei der SPD?
Also es gibt durchaus eine Delle eben, die irgendwann im Sommer gekommen ist, nachdem es da diese Kommunikationsprobleme von Robert Habeck gab, dieses bisschen als hin und her empfundene mit der Gasumlage. Seitdem haben die Grünen hier in den Umfragen durchaus 2, 3, 4% verloren, wenn man denen so trauen darf. Also genau, diesen Trend, den spüren die Grünen schon im Moment sehr, unabhängig von der Landespolitik, wo sie eben ja die stärkste Oppositionspartei sind, die Regierung ja da so ein bisschen schon auch vor sich hertreiben, eben gerade bei den grünen Themen, aber eben diesen Gegenwind, der da eben durch diese ja, Kommunikationsproblematik oder vielleicht auch durch die Energiethemen, die eben Robert Habeck alle bearbeitet, die diese Delle nach unten, die spüren die Grünen hier. Also die kann schon sein, dass die dann einige Prozent auch kostet im Vergleich zu dem, was in den Umfragen mit über 20% teilweise eben auch gegeben hat vor ein paar Monaten.
Auf die grünen Themen können wir gleich nochmal gucken. Vielleicht nochmal die letzte der 3 Ampelparteien. Kriegt die FDP jetzt sozusagen das gesamte Fett weg? Weil die, da ist ja gar nicht sicher, ob die es überhaupt in den Landtag schafft, ne?
Das ist tatsächlich eine relativ neue Entwicklung auch. Die war relativ stabil über 5% und jetzt sind sie ziemlich genau bei 5% in den meisten Umfragen. Und das ist natürlich eine knappe Sache, weil es dann einfach darum geht, wer geht wählen, genau wie viele Leute gehen wählen und kommt die FDP dann auf die 5%. Also die kriegen offensichtlich da am meisten mit aus der Ampel. Offensichtlich wird das Verhalten von der FDP in Berlin nicht so richtig gutiert bei denen, die vielleicht keine FDP-Stammwähler sind. So könnte man das interpretieren. Also ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, ob die FDP hier überhaupt einziehen wird am Sonntag.
Aber da glaubst du, da liegt sozusagen wirklich an der Ampelpolitik auf Bundesebene? Die FDP hat sich jetzt in Niedersachsen nicht konkret durch landespolitische Themen unbeliebt gemacht.
Nee, das würde ich nicht sagen. Die machen hier durchaus eine sehr, sehr aktive, das würden auch, denke ich, alle sagen, eine aktive Oppositionspolitik. Aber natürlich ist das immer so, in der Landespolitik interessiert sich ja auch nicht jeder alle 5 Jahre lang für die Landespolitik, kriegt da mit, welche Anträge die FDP stellt und wie sie im Plenum spricht. Und andersrum ist es eben so, sie kriegen mit, was Christian Lindner macht oder was er eben nicht macht in Berlin. Und das ist dann sozusagen das, was am Ende, wo sie dann sozusagen die Quittung geben würden.
Da machen wir jetzt mal die Runde der Parteien nochmal voll. Die CDU regiert mit der SPD in Niedersachsen. Der Kandidat Bernd Althusmann, der ist Vize-Regierungschef. Aber auf Bundesebene ist die CDU jetzt eben in der Opposition. Wie managen die das im Wahlkampf? Also versuchen die sich da jetzt quasi eher als Oppositionskraft gegenüber der Ampel zu inszenieren? Funktioniert das?
Ja, ich würde sagen, das funktioniert eben überhaupt nicht aus Sicht des Kandidaten Bernd Althusmann, der eben der stellvertretende Ministerpräsident ist, Wirtschaftsminister, der muss hier seine Erfolge verkaufen, auch sagen, man hat gut mit der SPD zusammengearbeitet, viel erreicht und gleichzeitig genau im Bund eben in der Opposition. Das führt eben auch zu so ein bisschen Stillstand, dass hier das kritisiert wird, was aus Berlin kommt, obwohl es vielleicht dem Land auch dienen würde. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation für den Kandidaten, der damit auch sehr hadert sozusagen, also versuchen muss, irgendwie anzugreifen, aber es doch nicht so richtig kann, nach Berlin guckt, also natürlich die Ampel scharf kritisiert, aber jeder weiß ja, dass seine Partei im Bund letztendlich auch in den letzten 16 Jahren regiert hat und er eben hier seit 5 Jahren regiert, also er an vielen eben natürlich auch direkt oder indirekt beteiligt war und auf jeden Fall seine Partei.
Über die Linkspartei brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen, die hat wahrscheinlich nicht so große Chancen einzuziehen, aber über die AfD, weil Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben, sind ja potenziell auch immer gute Zeiten für die AfD als Protestpartei. Merkt man das? Profitieren die gerade sehr?
Zumindest was die Umfragen es betrifft, genau, sind die jetzt bei 10%. Denn ansonsten vor einem Jahr wäre Niedersachsen auch durchaus ein Bundesland gewesen, wo die AfD nach einem Jahr einer Legislaturperiode im Landtag eben wieder rausgewählt wird. Das hat es ja auch schon gegeben und jetzt sind sie doch bei 10%. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unsicher. Gibt es da Leute auch, die das vielleicht nicht angeben, diese von vielen als Protestwahl eben empfundene Wahl der AfD. Also es ist relativ klar, dass die AfD einziehen wird. Das ist klar nach den Umfragen, aber auch eben mit einem guten Ergebnis. Also vor 5 Jahren hier 6%, jetzt um die 10%, möglicherweise sogar noch ein bisschen mehr, weil sie eben diese Proteststimmen, die es da durchaus gibt, einsammeln.
Jetzt hat man im Vorfeld oft gehört, die Energiekrise ausgelöst durch den russischen Krieg, die hohen Preise, das war das bestimmende Thema in diesem Wahlkampf. Also gar nicht so sehr jetzt landespolitische Themen. Du warst ja jetzt auch viel unterwegs, hast viel mit Menschen gesprochen und Reportagen gemacht. Was war da dein Eindruck? Also ist das tatsächlich das, was die Menschen vor allem anderen umtreibt?
Es ist auf jeden Fall sehr dominant, zumal ja auch eben unklar ist oder war oder im Prinzip auch immer noch ist, was genau bedeutet das jetzt mit dem Energiepreisdeckel. Das interessiert natürlich die meisten, was bedeutet das jetzt konkret für mich und meinen Haushalt und meine Rechnung. Die Einzelpersonen, die da eben auf ihre Rechnung warten oder vielleicht schon eine gekriegt haben auf Basis dieser Gasumlage, die jetzt doch nicht kommt. Familien, die wirklich am knappsten sind, Studierende, aber auch alleinstehende Seniorinnen, die in einem großen Haus wohnen. Also das betrifft auch Leute, nicht nur Leute, die wirklich wenig Geld haben, diese Frage, aber es betrifft natürlich auch viele Unternehmer. Die Bäcker haben eben sehr lautstark hier protestiert, weil sie natürlich mit Gas backen oder es geht aber natürlich zu vielen Mittelständlern, die eben energieintensiv unterwegs sind oder auch zu großen Unternehmen wie VW, die eben fragen, wie soll das weitergehen und wie können wir das machen? Das spielt die große Rolle. Es ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, dass bundespolitische Themen eine Landtagswahl über decken so ein bisschen, aber man kann da schon sagen, das steht hier ganz klar im Vordergrund.
Und wenn man auf die Energieversorgung guckt, da ist ja Niedersachsen, also würde ich zumindest immer denken, bei den erneuerbaren Energien vielleicht relativ weit vorne. Zumindest gibt es extrem viele Windräder. Jetzt angesichts der Energiekrise werden aber eben auch LNG-Terminals gebaut. Dann geht es um Gasförderung in der Nordsee. Wie kommt das bei den Bürgern an? Wie wird das diskutiert? Also sagen die auf keinen Fall die Energiewende aufs Spiel setzen oder sagen die, nee, wir brauchen jetzt auch wieder die fossilen Energien in dieser Krise?
Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, wo man unterwegs ist. Wenn man sich auf einer grünen Wahlveranstaltung bewegt, dann wird natürlich gesagt, wir brauchen den ganz schnellen Ausbau der Erneuerbaren. Ich glaube, den Ausbau der Erneuerbaren, das wollen eigentlich bis auf die AfD auch alle, fordern das zumindest. Aber dann geht es natürlich um die konkrete Umsetzung. Das ist ja der große Vorwurf der Grünen, dass das eben der GroKo hier in den letzten 5 Jahren nicht gelungen ist, dass das sich stark verlangsamt hat. Obwohl, genau wie du es gesagt hast, in Niedersachsen stehen die meisten Windkraftanlagen. Aber zuletzt kam eben der Ausbau ins Stocken. Und das heißt ganz konkret, dass die Klimaziele, die sich Niedersachsen selbst setzt, so wie es im Moment läuft, überhaupt nicht erreicht werden können. Und klar, dann gibt es diese Projekte, die LNG-Terminals sind beide in Niedersachsen, da hat das Bundesland eben auch viel gemacht, die Regierung, dass die hier gebaut werden. Schleswig-Holstein hat sich ja eher gezögert, da wird jetzt geklagt, mal gucken, ob das dann wirklich so schnell gehen kann, wie das angedacht ist. Und es gibt tatsächlich diese Bohrungen vor Borkum, sind die geplant. Und ja, das würde ich jetzt auch sagen, das ist eher ein Thema für die Leute in der Region. Viele sagen eben auch, wir müssen halt irgendwo bohren und Gas herholen. Die auf Borkum sind natürlich darüber entsetzt, dass man vor einem halben Jahr hat noch die Regierung gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Und dann kam der Krieg, oder länger als ein halbes Jahr ist es her, dann kam der Krieg und jetzt eben die Kehrtwende lässt man da wahrscheinlich, wenn das denn alles seinen Weg geht, ein niederländisches Unternehmen da bohren mit den Risiken, die das eben mit sich bringt. Aber es gibt eben auch genug Leute, die sagen, wir haben doch eigentlich hier die Gasvorkommen, denn das ist tatsächlich so, dass das Gas, was in Deutschland gefördert wird, das wird zu großen Teilen hier in Niedersachsen gefördert. Und da gibt es auch genug Leute, die sagen, dann lass uns das doch hier rausholen, dann brauchen wir es nicht aus Russland zu holen, bis hin zu einer Diskussion über Fracking, die nicht wirklich geführt wird in der Politik, wo es aber eben auch Leute gibt, die sagen, wir müssen das jetzt angehen. Also das ist schon das große Thema.
Atomkraft könnte man noch dazu nehmen. Da hat ja die FDP vor allem versucht, mit dem Thema Atomkraft, der Weiternutzung der Atomkraft zu punkten. Auch bei dem Atomkraftwerk in Niedersachsen, was noch läuft. Auf der anderen Seite mutmaßt man, dass Robert Habeck vielleicht gerade dieses Atomkraftwerk rausgenommen hat bei seinen Überlegungen, die länger am Netz zu lassen, weil eben in Niedersachsen auch eine starke Anti-AKW-Bewegung immer da war. Wie nimmst du dieses Thema im Wahlkampf wahr? Also kann man da irgendwas mit gewinnen, wenn man sagt, ja, auf jeden Fall weiterlaufen lassen? Oder ist die Anti-AKW-Bewegung da noch eine relevante Stimme jetzt im Wahlkampf?
Also ich frage mich auch, ob man damit wirklich Stimmen gewinnen kann, ehrlich gesagt, weil sowohl FDP als auch CDU als auch AfD sich eben dafür einsetzen, auch dieses letzte niedersächsische Kernkraftwerk da in Beilingen, also das Kernkraftwerk selbst heißt Emsland, ja, länger laufen zu lassen. Mein Infostand ist, dass eben dort die Brennelemente wirklich so am Ende sind, dass man eben schon früher in den Streckbetrieb geht als jetzt vor Ende des Jahres und gar nicht klar ist, wie man das dann überhaupt weitermachen sollen würde. Und was, glaube ich, noch viel entscheidender ist, was das Ergebnis dieses Stresstests war, dass eben weil im Winter der Wind im Norden doch sehr stark weht, dass hier diese Grundversorgung, diese Grundlast eben doch da ist. Und das ist eben im Süden anders, wo vielleicht mehr auf Solar gesetzt wurde. Das ist natürlich im Winter ein Problem. Und deswegen von der Netzstabilität, das ist ja das Argument, warum man dieses Atomkraftwerk eben nicht länger laufen lassen wird, braucht man das hier in Niedersachsen eben nicht, weil der Wind doch sehr stetig weht. Und das ist eben im Süden, wo die anderen beiden AKWs stehen, die jetzt wahrscheinlich ja länger laufen werden, eben nicht der Fall. Aber genau, ob das wirklich trägt, wen das dazu bewegt. Es ist ein Thema, was auf jeden Fall diskutiert wird, was die Parteien stark versuchen zu spielen. Aber genau, Niedersachsen ist ja auch das Bundesland, wo Gorleben ist, wo auch die Asse ist. Also es gibt hier genug Beispiele, ja, welche Probleme die Kernenergie eben auch mit sich bringt und mit sich gebracht hat. So, und deswegen andererseits leben doch die meisten Leute hier im Frieden mit der Windenergie, gibt hier keine großen Demonstrationen oder Proteste dagegen, wie man das aus anderen Bundesländern kennt. So, dass ich mich frage, genau, welche Rolle spielt das? Es wird, die Karte wird sozusagen gezogen und auch sehr massiv. Genau, mal sehen, was es dann zur Wahlentscheidung beiträgt.
Dann ganz kurz noch zum Schluss, Bastian. Im Moment regieren SPD und CDU zusammen, aber man hört, beide umwerben eher die Grünen. Was glaubst du, welche Koalition ist nach dieser Wahl wahrscheinlich oder welche sind denkbar?
Also genau, denkbar sind Rot-Grün und Schwarz-Grün, das also die SPD und die CDU umwerben die Grünen, das hast du gesagt, genau, die wahrscheinlichere Koalition ist tatsächlich die Rot-Grüne, erstens, weil Rot in den Umfragen vor Grün liegt, aber vor allem, weil sich die beiden Parteien deutlich besser verstehen, haben ja auch schon zusammen regiert, das wäre jetzt, schließen zumindest Grüne und SC, also nein, andersrum, also Rot-Grün haben schon regiert, Schwarz-Grün hat es hier noch nicht gegeben und hätte man sich bis vor ein paar Jahren auch wirklich, wirklich sehr schwer vorstellen können, weil da doch die Gegensätze sehr groß sind, sowohl bei den Personen als auch bei den Inhalten. Jetzt wirbt die CDU zwar bei den Grünen und die Grünen zeigen sich auch dafür offen, aber nach wie vor sind da doch die Differenzen sowohl im Programm als auch bei den Protagonisten und Protagonistinnen sind da sehr groß, sodass, wenn die Ergebnisse so bleiben sollten, wie es in den Umfragen ist und eine Zweierkoalition möglich ist, dann sieht hier alles nach Rot-Grün aus.
Bastian, danke dir.
Gerne, bis bald.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Weil wir über die Nobelpreisträger gesprochen haben und damit auch über Aktivisten und Oppositionelle, zum Beispiel in Russland, die versuchen, trotz der Unterdrückungen irgendwie weiterzuarbeiten, will ich noch eine ganz aktuelle Podcast-Reihe vom Deutschlandfunk dazu empfehlen. Roman Schell hat die gemacht, er ist freier Journalist aus Russland. Er wurde selbst dort verhaftet und musste dann ins Exil und er hat jetzt in einer dreiteiligen Serie Menschen aus Russland begleitet, die sich auf ihre Weise versuchen, irgendwie gegen das Putin-System einzusetzen. Die erste Folge steht schon online und heißt Die kämpferische Künstlerin. Feedback und Anregungen zu diesem Podcast wie immer am besten an dertag@deutschlandfunk.de. Ansonsten danke fürs Hören und schönes Wochenende.